Ich möchte am Anfang der Predigt gerne etwas machen, was mir einfach auf dem Herzen liegt. Ich liebe es, an Ostern zu predigen, weil eine Tradition aus meiner Kindheit sich festgesetzt hat. Ich bin als Kind oft nur Weihnachten und Ostern in Gottesdienst gegangen, aber an Ostern, dann kam man in die Gemeinde und dann fing der Gottesdienst an und dann rief der Prediger, der Herr ist auferstanden. Und die Gemeinde antwortete nicht so. Die Gemeinde antwortete, er ist wahrhaftig auferstanden. Und dann ging es in Russisch, Christus воскрес, воистина воскрес. Es ging raus. Also wir versuchen es noch einmal. Der Herr ist auferstanden. Ja, hoffentlich haben es die Leute im Livestream gehört. Das war für Ekstase. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Dieses Bekenntnis ist so gewaltig und es bildet die Grundlage für das, was wir heute überhaupt feiern. Was wir eigentlich an jedem Sonntag feiern. Doch dieses Bekenntnis ist nicht jedermanns Sache. Das ist so eine Tradition aus der Ostkirche, die so ein bisschen rüberschwappt in unsere Breitengrade. Und ein Mann hat im Internet, in einem Forum, seine Geschichte mit diesem Ostergruß weitergegeben. Er erzählt, dieses Jahr entschloss ich mich nach sehr, mit ganz vielen vielen Jahren mal wieder in die Kirche zu gehen. Um 6 Uhr morgens begann das Osterfeuer. Und das wollte ich miterleben. Also war ich schon um 5.40 Uhr dort. Nur sehr wenige Leute waren schon anwesend. Und prompt läuft eine Frau auf mich zu, schaut mich an und lächelt und sagt, guten Morgen. Und schaut mir in die Augen und fährt fort, der Herr ist aufgestanden. Zumindest ist es das, was ich gehört habe, weil ein Zug gerade vorbeifuhr. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich auf diesen Gruß antworten sollte oder was es überhaupt bedeutet. Also sagte ich, und ich wusste nicht, ob ich mich verhört hatte, also sagte ich, ja, kommt vor, ich stehe öfter früh auf. Ich bin zwar selten so früh unterwegs, aber manchmal schon am PC. Verständnislos sagte sie nur, na dann, und ging weg. Erst später hörte ich, wie die anderen Menschen sich grüßten, wie sie mit diesem Gruß umgingen. Und weil ich schon mehrere Jahrzehnte nicht mehr in der Kirche war, verstand ich nicht die Botschaft hinter diesem Gruß. Und wir merken, dass dieser Ostergruß zu Verwirrung sorgt. Wenn jemand einen plötzlich begrüßt mit, der Herr ist auferstanden, dann sortiert man, warte mal, was sage ich denn jetzt konkret? Ist er wirklich aufgestanden? Dieses Bekenntnis ist mehr als ein frommer Gruß. Es ist nicht nur so ein frommes, fröhliches Ostern, sondern es ist ein Bekenntnis einer Wirklichkeit. Es ist ein Bekenntnis der Wirklichkeit, dass Jesus wahrhaftig, wirklich, in der Realität, historisch auferstanden ist, dass er nicht im Grabe geblieben ist. Und dieses Bekenntnis bringt so viel Hoffnung in diese Welt. Eine Hoffnung, die die Welt unterwandert und verändert. Und mit dieser Hoffnung beschäftigen wir uns heute Morgen. Und weil das Thema so umfangreich ist, werden wir einige Bibelstellen dazu anschauen. Und 3 Fragen sollen uns helfen, dabei zu erkennen, wohin die Reise geht. Die erste Frage, ist es wirklich geschehen? Und dann, wenn es wirklich geschehen ist, wenn die Auferstehung wirklich geschehen ist, was hat diese Auferstehung überhaupt bewirkt? Und wie kann das in unserem Leben Gestalt gewinnen? Und da steigen wir jetzt schon bei dieser ersten Frage. Jesu Auferstehung, ist es wirklich geschehen? Ist es Fakt? In den ersten Korintherbrief ins Kapitel 15. Ein wirklich gehaltvolles Kapitel. Und ich empfehle euch mal, dieses lange Kapitel an Ostern mal durchzulesen. Weil da steht drin, was an Ostern passiert ist. Da steht drin, warum wir Ostern feiern. Und Paulus führt direkt zu Beginn schon aus, ist es wirklich geschehen? Und er benutzt dafür folgende Argumentation. Was ich euch weitergegeben habe, habe ich selbst als Überlieferung empfangen. Grundlegend ist, Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er wurde begraben und am dritten Tage auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er hat sich Kephas, in Klammern Simon Petrus, danach auch den 12. Später zeigt er sich über 500 Brüdern und Schwestern auf einmal. Und die meisten von ihnen sind noch am Leben und einige sind aber schon gestorben. Wir hören, wie Paulus hier argumentiert. Es ist wirklich geschehen. Und seine Argumentationslinie ist ganz klar. Er sagt, natürlich, das ist grundlegend. Es ist grundlegend, dass es passiert ist. Und er entfaltet nachher, warum es Blödsinn für den christlichen Glauben wäre, die Auferstehung nicht als Fakt hinzunehmen. Er sagt, natürlich ist es passiert. Und seine Argumentation ist eine Nachforschung von Zeugen. Zeugen, die diesem Jesus begegnet sind. Und er nennt konkrete Namen. Er nennt konkrete Namen, die die Leute, die diese Briefe lasen, zumindest mal gehört haben oder eine Ahnung haben, wo die herkommen. Und er nennt nicht nur, er nennt hier Kephas, also Simon Petrus. Jeder wusste, Simon Petrus lebt in Jerusalem. Und dann sagt er, die Leute, die Jesus gesehen haben, die leben noch. Wenn ihr wollt, geht hin und fragt die. Das sind Berichte. Er sagt nicht, guckt mal in der und der Facebook-Gruppe oder in dem und dem Telegram-Kanal nach. Da weiß man manchmal nicht, wo die Nachrichten herkommen. Er sagt, geht und fragt die Leute, die haben es erlebt. Geht hin, befragt die Zeugen. Und er nennt ganz konkrete Quellen. Für Paulus ist es ein absoluter Fakt, dass es geschehen ist. Er ist wirklich auferstanden. Er ist deswegen auch dieses Bekenntnis, der zweite Teil ist wichtig. Er ist wahrhaftig, er ist in die Wirklichkeit hinein auferstanden. Es ist ein reeller, ein historischer Fakt, nicht nur ein Symbol. Denn das ist oft etwas, was ihr wahrscheinlich jetzt in diesen Tagen lest, was die Christen alles feiern. Ostern, sie feiern, dass ein Mensch sich aufgeopfert hat und sie feiern das neue Leben. Die Natur, sie erblüht und dann wird etwas vermischt. Nein. Wir feiern, dass ein Mensch, Jesus Christus, nicht im Grabe geblieben ist, sondern das Grab leer war. Faktisch. Nicht symbolisch. Denn Symbole haben keine verändernde Kraft. Symbole sind nett, aber sie verändern nichts. Wisst ihr, woran ich das am deutlichsten in letzter Zeit gemerkt habe? Wisst ihr noch all die symbolischen Gesten, die wir während der Pandemie gemacht haben? Geklatscht für die Pflegekräfte. Zu Recht und wirklich wichtig. Hat das irgendetwas an der Geldgier der Verantwortlichen verändert? Nichts. Eine Schande. Aber wir sehen in unserer Sicherheit, in unseren Wohnungen konnten wir auf den Balkon gehen und klatschen, eine symbolhafte Handlung machen. Ein Symbol verändert nichts, aber eine Wirklichkeit verändert etwas. Wir haben am grünen Donnerstag am Abend diese Kerze ausgemacht, um deutlich zu machen, Jesus ist gestorben. Er ist wirklich tot geworden. Und heute an Ostern feiern wir, dass dieser Jesus neu entzündet wurde. Wisst ihr, woran ich merke, dass diese Kerze brennt? Einfach nur meine Hand drüber halten. Das geht noch. Die Flamme ist noch klein. Aber je größer sie wird, desto schmerzhafter wird es. So reell wie diese Flamme, so reell ist die Auferstehung Jesu. Und dafür gibt es noch viele andere Argumente, die Paulus an anderer Stelle aufführt und die Bibel uns gibt. Wenn du dich mit dieser Geschichte auseinandersetzen willst, dann empfehle ich dir ein Buch von Lee Strobel. Das hat er neu geschrieben. Lee Strobel ist ein Journalist und er arbeitet unglaublich gründlich und argumentativ sehr schlüssig. Und er setzt sich mit der Auferstehung, warum sie ein historischer Fakt ist, sehr gut auseinander. Vielleicht ist das eine Frage, die dich bewegt. Ja, Auferstehung, das hört sich irgendwie so komisch an. Ein Theologe sagte einmal, ein Mensch, der an den Strom in der Steckdose glaubt, kann nicht mehr an die Auferstehung glauben. Da sage ich, da hast du die Realität anders wahrgenommen als ich. Wunder gehören zu einem übernatürlichen Gott. Denn Gott ist größer als dieses Universum. Und Paulus geht genau davon aus, er sagt, er ist wirklich auferstanden. Und dafür gibt es genügend Beweise, es ist tatsächlich passiert. Aber wenn sie tatsächlich passiert ist, was bewirkt die Auferstehung? Und Paulus führt es später in dem Kapitel weiter aus, in Vers 17. Er sagt, wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann ist euer Glaube vergeblich. Und dann seid ihr immer noch Sünder. Er durchspielt hier ein Gedankenkonzept und sagt, warte mal, was wäre passiert, wenn sie nicht passiert wäre? Und an dieser Negation sehen wir, was für eine Wirkung die Auferstehung hat. Die Auferstehung hat die Wirkung, dass wir befreit sind von der Sünde. Er sagt, wenn Jesus immer noch begraben wäre, wären wir begraben in der Sünde. Die Sünde wurde bezahlt am Kreuz. Aber die Herrschaft der Sünde, die Macht der Sünde, der endgültige Beleg, dass dieser Preis ausgereicht hat, finden wir im leeren Grab. Das ist wie so ein Kassenbon, ein übernatürlicher Kassenbon. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Ich habe das einmal erlebt. Einmal in Deutschland und einmal im Ausland. War nicht sehr angenehm. Da habe ich was in einem großen Geschäft gekauft. Und Kassenbon irgendwo tief in die Taschen reingesteckt und gehe mit dem Produkt raus und plötzlich, natürlich fängt das Ding an, bei mir zu piepen ohne Ende. In Deutschland ging das ja noch, da kam ein Mann und fragte so ganz höflich, ja, haben Sie einen Kassenbon und so weiter und so fort? Und ich bin am Suchen, bin am Schwitzen. Und der Moment, als ich diesen Kassenbon rausholte und sagte, ja, ich habe bezahlt. Ich bin frei von dieser Schuld. Aber im Ausland, das war in Tadschikistan, da fing das Ding auch plötzlich an zu piepen. Die waren da nicht so freundlich. Die waren da nicht so zuvorkommend. Die kamen und sagten, du hast geklaut. Und ich so, warte mal, wo ist der Kassenbon? Aber genau das ist die Auferstehung. Paulus macht deutlich, durch die Auferstehung ist der Preis der Sünde komplett beglichen. Es ist beglichen und dadurch, dass Jesus auferstanden ist, ist es sichtbar, greifbar geworden. Paulus führt das sogar noch weiter. Er macht deutlich, dass wir das Reich verlassen haben. Uns ist nicht nur die Sünde vergeben, so nach dem Motto, oh, alles Schlechte wird weggewischt. Nein, die Macht der Sünde ist gebrochen. Die Herrschaft der Sünde ist gebrochen. Denn die Bibel spricht von Sünden nicht als Taten. Die Taten sind die Folge der Macht. Die Taten sind das, was die Macht der Sünde in uns, ein permanentes Verlangen, dass es mir gut geht, dass ich bestimme, dass ich. Und ich kreise nur um mich selbst. Und Paulus sagt es in Römer 4, Vers 25. Gott hat Jesus wegen unserer Verfehlung in den Tod gegeben. Und er hat ihn auferweckt, damit wir vor Gott gerecht sind. Und vor Gott gerecht zu sein, bedeutet nicht, dass Gott irgendwie so ein Girokonto aufgemacht hat, in das Jesus hineingezahlt hat. Und jetzt bin ich plötzlich gut, weil Jesu Taten da drin sind. Nein, es bedeutet, dass ich aus einer Sklaverei der Sünde herausgerissen wurde und in seine Familie adoptiert wurde. Das bedeutet gerecht. Gerecht ist nicht juristisch gemeint, sondern gerecht bedeutet, mein Status ändert sich, meine Identität ändert sich, weil Jesus auferstanden ist. Dieser Beleg macht deutlich, dass ich zu Christus gehöre. Verbrieft. Und damit ist nicht nur die Macht der Sünde gebrochen über mich, sondern auch der Tod. Denn der Tod, das lesen wir einige Kapitel weiter in Römer, der Tod ist die Folge der Sünde. Und vielleicht kennst du das, wenn du auf einer Beerdigung bist von einem geliebten Mensch, dann ist in dir so ein Widerstand. Warum ist der Mensch tot? Du kannst es verstehen, da war Krankheit, vielleicht ist er schon alt gewesen, aber irgendwie fühlt es sich nicht richtig an. Da ist Trauer, da ist Schmerz. Und erst recht, wenn man in diese Welt sieht und so viel Leid, Tod, Ungerechtigkeit sieht, dann merkt man, das macht was mit einem. Weil der Tod nicht normal für uns Menschen ist. Dieses Gefühl, was du empfindest, ist das Gefühl, dass du zu mehr geschaffen bist. Denn du bist nicht für den Tod geschaffen. Der Tod ist eine Folge der Sünde. Und darum ist es so wichtig, dass Jesus auferstanden ist. Denn dadurch können wir endlich dahin kommen, wo wir eigentlich hingehören. Nicht mehr in das Reich des Todes, sondern in das Reich des lebendigen Königs. Dafür müssen wir uns hingeben. Das geschieht nicht von sich aus, sondern das geschieht nur, wenn ich mich in diesen Tod von Jesus mit hineinbegebe, so wie es Matthias am Freitag ausgedrückt hat. Dafür ein Bild. Und dafür, wenn es geht, die Kamera nach vorne. Wenn wir unser Leben vergleichen, so hat das Matthias gemacht, dann sind wir wie so eine Kerze, wir brennen. Und unser Licht ist nicht so besonders hell. Und wenn dieser Docht aufgebraucht ist und wir nur um uns selbst drehen, denn das ist das Ding, die Sünde führt dazu, dass wir uns nur um uns selbst drehen. Wir drehen uns um uns selbst und wir sind nur in unserem Sachen. Wir leben aus unserer Kraft, aus unserer Vollmacht. Aber was passiert, wenn das Wachs hier aufgebraucht ist? Die Kerze geht aus. Es ist Feierabend, es ist Ende. Jesus macht deutlich, dass wir nicht von uns aus brennen können. Und darum sagt er, die, die mir folgen, die müssen mit mir sterben. Die müssen mir ihr Leben geben. Sie müssen mir ihren Lebensdocht geben. Und sich verbinden mit meinem. Jetzt ist das relativ unfair. Meine Frau sagte, Johann, du kannst Jesus nicht als eine Kerze darstellen. Der ist ein gewaltiges Feuer. Ich sage, ja, gäbe ein Problem, wenn ich jetzt ein Feuer auf der Bühne entzünde. Wäre nicht so das Ding, aber ich hoffe, ihr versteht das Bild. Ne? Da bin ich plötzlich angeschlossen an die Lebenskraft, an dieses Lebensfeuer Jesus. Und durch diese Verbindung zwischen mir und Christus fließt plötzlich seine Lebenskraft in mein Leben hinein. Sie erfüllt mich. Und selbst wenn es ausgehen sollte, ist da eine Verbindung, die durch den Tod bestehen bleibt. Und selbst wenn Leid hinzukommt, ich lebe nicht mehr aus mir heraus, sondern die Bibel sagt, ich bin so eng mit Christus verbunden. Christus ist in mir wie dieser Docht. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Denn das ist das, wofür wir leben. Das bewirkt die Auferstehung. Das war jetzt einiges an Theologie so am Ostersonntagmorgen. Ich hoffe, ihr seid noch da. Aber es ist wichtig, dass wir das verstehen. Das ist keine billige Hoffnung. Das ist nicht so ein 1-Euro-Produkt, sondern das verändert den Lauf der Geschichte. Das verändert die Zukunft. Denn damit kommt die Herrlichkeit Gottes in unsere Wirklichkeit. Der Tod ist bezwungen. Es ist nicht mehr das Ende der Menschheit, dass sie in dem Tod endet, sondern die Ewigkeit, das Leben der Qualität des Himmels bricht hinein in unsere Welt. Und wir als Gemeinde haben diese Verbindung in die Ewigkeit. Kannst du in die Folie wieder reinklicken? Weil wir gerecht sind, weil wir zu diesem neuen Reich gehören. Der Preis der Sünde ist bezahlt. Nun ist Christus aber vom Tod auferweckt worden. Und zwar als erster der Verstorbenen. Denn durch einen Menschen kam der Tod in die Welt. Und so bringt auch ein Mensch die Auferstehung der Toten. Weil wir mit Adam verbunden sind, müssen wir alle sterben. Wisst ihr? Ich bin Adam, also muss ich sterben. Wie dieses Teelicht. Weil wir aber mit Christus verbunden sind, werden wir alle lebendig gemacht. Das geschieht für jeden nach dem Platz, den Gott ihm bestimmt hat. Als erster wird Christus auferweckt. Danach, wenn er wiederkommt, folgen alle, die zu ihm gehören. Und dann kommt das Ende. Christus übergibt Gott, dem Vater, seine Herrschaft. Und zuvor wird jede andere Herrschaft, jede Gewalt und jede Macht vernichtet. Das ist die Zukunft, die uns blüht. Die Zukunft, der wir entgegengehen. Diese Zeit, wo nicht mehr Tod, wo nicht mehr Verzweiflung, wo nicht mehr Ungerechtigkeit regiert, sondern Christus alles in allem ist. Diese Verbundenheit führt dazu, das neue Leben. Aber die Auferstehung macht deutlich, und das sagt Paulus hier ganz am Anfang, Jesus ist der Erste. Er hat den Anfang gemacht. Wir in Deutschland haben ein Problem, dieses Bild zu verstehen. Er benutzt hier das Bild der Erstlingsfrucht. Weil wir jedes Mal, wenn wir in den Supermarkt kommen, sehen wir Früchte. Und die sehen wie frisch aus. Als ich in Tadschikistan meinen Zivildienst machte, war ich echt frustriert. Im Winter gab es nur kleine, schrumpelige Äpfel und Zitronen. Aber dann, als es so Richtung Sommer ging und die Erstlingsfrüchte kamen, die ersten Früchte, die reif waren, und ich wusste, boah, da kommt was Gutes. Da kommt die Zeit, wenn du auf den Basar gehst und der Duft der Melonen den Raum erfüllt. Wenn die Früchte so süß sind, dass man Wasser trinken muss, weil der Mund zusammenklebt. Dieses Bild benutzt Paulus, um uns deutlich zu machen, was Jesus gemacht hat. Hey, unsere Zukunft liegt noch vor uns. Das Beste liegt noch vor uns. Jesus hat aber den Anfang gemacht und seine Herrlichkeit gewinnt in unserem Leben plötzlich Raum. Der Tod ist nicht das Ende. Es ist ein Vorgeschmack auf das, was kommt. Und hoffentlich entsteht bei uns dadurch so eine Ungeduld, eine heilige Ungeduld. Eine Ungeduld, die es kaum noch erwarten kann, dass das Realität wird. Dass diese Auferstehungskraft auch in meinem Leben wirkt. Und das sagt auch Paulus. Jesu Auferstehung ist nur ein Vorgeschmack auf Gottes Zukunft. Aber ihr könnt es schon schmecken. Es ist die Erstlingsfrucht. Und ihr sollt begreifen, mit welcher überwältigend großer Kraft er in uns Glaubenden wirkt. So entspricht es der Macht und Stärke, mit der er sein Wirken vollbringt. Diese Macht ließ er auch an Christus wirksam werden. Und er hat ihn von den Toten auferweckt, an seine rechte Seite im Himmel gesetzt. Es ist dieselbe Kraft, mit der Gott in uns wirkt, mit der er Jesus von den Toten auferweckt hat. Wir haben Zugang dazu. Vielleicht denkst du aber, irgendwie nicht in meinem Leben. Das ist ja eine schöne Hoffnung, von der du sprichst, aber das erlebe ich nicht. Diese Kraft der Heilung, diese Kraft der Hoffnung, dieses neuen Lebens macht sich auf eine andere Art und Weise sichtbar, als wir es vielleicht vermuten. Diese neue Realität bedeutet nicht, dass ich etwas einfach nur für wahr halte oder ein gewisse Glaubensbekenntnis oder ein gewisses Verhalten einübe. In dieses neue Königreich zu kommen, heißt eine neue Loyalität, eine neue Art des Denkens zu entwickeln. Und das schauen wir uns jetzt im nächsten Punkt, im letzten Punkt an. Jesu Auferstehung lässt eine heilige Ungeduld entstehen. Und wie kann sie sich entfalten? Anders als wir denken. Am Anfang des Buches oder des Briefes schreibt Paulus, nein, was der Welt als dumm erscheint, hat Gott ausgewählt, um die Weisen zu demütigen. Und was der Welt schwach erscheint, hat Gott ausgewählt, um ihre Stärke zu beschämen. Was für die Welt keine Bedeutung hat und von ihr verachtet wird, das hat Gott ausgewählt. Er hat also gerade das ausgewählt, was nichts zählt. Und so setzt er alles außer Kraft oder das außer Kraft, was etwas zählt. Deshalb kann kein Mensch vor Gott stolz sein. Gott allein habt ihr es zu verdanken, dass ihr zu Christus Jesus gehört. Er bringt uns Weisheit, die von Gott kommt. Gerechtigkeit, Heiligkeit, Erlösung. Denn es sollte gültig bleiben, was in der Heiligen Schrift steht. Wer auf etwas stolz sein will, soll auf den Herrn stolz sein. Das hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber lass es mich erklären. Denn das Problem ist, vielleicht hast du gedacht, oh super, ich höre mir heute die Osterpredigt an, nehme so ein paar To-Dos mit, so ein schönes Ostergefühl nehme ich mit, so ein bisschen Hoffnung to go und dann passt das. So funktioniert das Reich Gottes nicht. Und das Reich Gottes breitet sich nicht so aus. Und genau diesen Punkt macht Paulus. Er kritisiert die Gemeinde in Korinth, weil die sagen, oh, das Reich Gottes, das kommt mit Stärke, denn wir sind stark. Wir haben echt ein paar mächtige Leute bei uns in der Gemeinde. Es kommt durch Weisheit, wenn man ganz viel studiert hat. Nur wenn man in Eversbach war, nicht irgendwo anders. Blödsinn, sagt Paulus. Nein, nur durch das Wirken von Christus, nur durch Hingabe an diesen lebendigen Gott. Nur durch, das ist der Weg, wie sich die Hoffnung ausbreitet. Hoffnung breitet sich nicht durch Stärke, durch Macht, durch Manipulation. Das ist ja, so sehen wir, wie sich die Königreiche dieser Welt ausbreiten. Durch Stärke, da sind Leute, die haben eine besondere Vergangenheit. Konnten sich Schulen leisten. Eine Ausbildung, haben Trainer und. Durch Geld, durch Einfluss. All das, sagt Paulus, nein, so nicht. Das ist durch Gottes Wirken, denn Gott ist nicht angewiesen auf diese Mittel. Die Kraft, mit der Gott wirkt, die ist viel größer als diese Mittel. Stärke, Weisheit und Wille sind gute Dinge. Aber wenn sie dein Motor sind, um im Glauben zu leben, wirst du irgendwann ausbrennen, frustriert sein oder vom Leid der Welt so verbittert, dass du nichts mehr davon wissen willst. In dem Moment aber, in dem du auf diesen Christus dich ausruhst und dich ihm hingibst, entsteht etwas Neues. Und es beginnt mit einem neuen Denken. Bekehrung, zu Jesus umkehren, bedeutet Metanoia, neu denken. Auf eine andere Art und Weise zu denken, nämlich mit der Hoffnung zu rechnen. Mit der Wirklichkeit der Auferstehung. Ich bin nicht mehr. Und dieses Denken beginnt zum Beispiel, wie gehe ich mit Sünde um? Aber bevor wir das machen, ein Tipp an dich. Ich gebe dir doch eine kleine To-Do-Liste mit. Also Hingabe ist nicht ein Zeichen für Versagen, sondern der Zugang zu wahrer Stärke. Das ist das, was Paulus in diesem Abschnitt deutlich machen will. Hingabe ist nicht ein Zeichen für Versagen, denn das sagt diese Welt. Die sagt ja, wer schwach ist, der hat wohl die Hilfe von anderen nötig. Hä? Das Problem ist, wir übernehmen diese Denkmuster manchmal. Setze dich denkend damit auseinander und dann werden vielleicht die anderen Sachen auch folgen. Lies in nächster Zeit einfach mehrfach 1. Korinther 15. Beschäftige dich mal mit der Kraft der Auferstehung. Und stell dir mal die Frage, glaube ich das? Glaube ich, was da geschrieben ist? Glaube ich das wirklich? Vielleicht verstehst du nicht alles. Da bist du in guter Gesellschaft, ich auch nicht. Aber glaube ich das? Vertraue ich auf die Hauptaussagen, die ich verstehe? Und was macht dieses Kapitel mit mir? Was löst es in mir aus? Druck, Freude, Hoffnung, Zuversicht? Bewegt das irgendetwas in mir? Und wenn ja, dann in welchem Bereich? In welchem Bereich kommt plötzlich Hoffnung hinein? In welchem Bereich vielleicht Druck? Und wenn nein, warum macht es nichts mit dir? Geh das mal durch, damit dein Denken nach und nach geprägt wird. Und bitte Gott, dass er diese Hoffnung der Auferstehung in dich hineinbringt, denn es ist sein Wirken. Bete, dass die Hoffnung und Erwartung zu einer heiligen Ungeduld wird, zu einer Sehnsucht nach der kommenden Ernte, dass du in diese Welt schaust und nicht mehr anders kannst. Denn Ostern hat alles verändert. Durch die Auferstehung wird es anders, denn ich verstehe plötzlich durch die Auferstehung, zu wem ich gehöre. Und so kann Sünde mich nicht mehr anklagen. Sie kann mein Inneres verändern, Traumata verändern, Schuldgefühle lösen. Denn wenn mein Denken erneuert wird, dann sitze ich vielleicht hier im Gottesdienst und denke, boah, der Johann predigt heute so lange, ey. Ätzend. Und dann denkst du, oh Mann, sowas denke ich in der Kirche. Nein, oh, das darf ich doch gar nicht. Und dann fängst du eine Selbstanklage, was bin ich für ein Christ? Oder du ärgerst dich über ein Bruder und eine Schwester, der dir ja viel tiefer wehgetan hat, als dir jetzt deine Zeit und deine Energie zu klauen. der dich wirklich verletzt hat. Du bist wütend innerlich auf die und du denkst, ich bin doch eigentlich Christ, warum bin ich denn so wütend auf die? Und da ist so eine Anklage. Und da hilft dir die Auferstehung. Du bist nicht mehr unter dieser Macht. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Die ist weg. Jesus hat dafür bezahlt. Du stehst nicht mehr unter dieser Macht. Du bist ein Kind des lebendigen Gottes. Vielleicht ist es nicht die Anklage, die du hörst, sondern eine Hoffnungslosigkeit, wenn du diese Welt betrachtest. Keine heilige Ungeduld. Keine heilige Ungeduld, sondern einfach nur Verzweiflung. Das neue Denken lässt dich die Realität anders wahrnehmen. Das ist mein letzter Punkt, damit schließe ich auch gleich. Unser Problem ist, dass wir Ostern an einem Tag feiern, vielleicht noch ein paar Mal ansprechen, so mit den Emmaus-Jüngern, dann haben wir es so ein paar Mal angesprochen und das war's. In der Ostkirche, in Griechenland zum Beispiel, das ist Tradition, an die Griechenland-Urlauber, wenn ihr schon mal um die Osterzeit da wart, weiß ich nicht, ob ihr das erlebt habt, aber ich habe es nachgelesen. Tradition ist es, von Ostern bis Himmelfahrt, statt guten Morgen und guten Tag zu sagen, Christus ist auferstanden. Also wenn ich das 40 Tage lang höre, dann setzt sich da was ab. Und wenn ich dann noch verstehe, was damit gemeint ist, dann fange ich vielleicht an, die Welt anders zu sehen. Dann sehe ich die Zerbrochenheit dieser Welt nicht einfach zynisch. Ja, so ist es halt. Und da gibt es ja auch eine fromme Version. Es ist halt die Endzeit. Da sehen die Leute, was sie von ihrer Sünde haben. Das ist halt so, ne? Es kommt. So ist es doch manchmal. Wenn ich mir manchmal manche Endzeitpredigten anhöre, dann sehe ich einen Zynismus, der nicht geprägt ist von dieser Hoffnung. Aber der Herr ist auferstanden und er ist der Erste. Und die Zukunft wird kommen. Und wir können dieses Reich mitgestalten. Wir als Gemeinde. Du, wenn du an Jesus glaubst, bist du ein Brückenkopf der Ewigkeit in dieser Gegenwart. Du kannst dein Umfeld prägen, langsam durch dein Leben hindurch. Und dann musst du die Welt nicht mehr zynisch sehen. Oder panisch. Oh, das Ende ist da. Wir sind die letzte Generation. Gibt's auch eine fromme Version. Das Ende ist da. Wir müssen uns abschotten von der bösen Welt. Wir müssen heilig leben. Bloß nicht so wie diese Welt. Statt mit einer heiligen Ungeduld zu sagen, Jesus, ich möchte, dass es Raum gewinnt. Ich möchte, dass das, was du verkündet hast, Wirklichkeit wird in meinem Leben. Ich möchte, dass deine Kraft wirkt. Oder, und das ist für mich die schlimmste Form, Gleichgültigkeit. Eine Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid. Ich gucke halt einfach keine Nachrichten mehr. Dann sehe ich auch nicht, was da passiert. Jesus hat geweint über den Zustand von Jerusalem und der Welt. Aber nicht verzweifelt. Weil er wusste, dass da was kommt. Ich möchte nicht, dass ihr eine naive Brille aufsetzt. Aber dass euer Blick auf diese Welt nicht von der Endgültigkeit der Macht der Sünde und des Todes bestimmt ist, sondern dass euer Blick geprägt ist von Ostern. Und das haben uns die Christen vorgemacht. Und vielleicht ist es in deinem Umfeld, vielleicht gibt es etwas, was deinem Umfeld, Beziehung, wo du sagst, das ist hoffnungslos. Und du begegnest den Leuten entweder gleichgültig, zynisch oder mit Abschottung. Ostern kann und will deinen Blick verändern. Da ist Leben. Da ist so viel mehr. Du bist in ein neues Reich hineingesetzt worden. Darum lebe danach. Vielleicht in deinem Arbeitsumfeld. Diese Hoffnung wird nicht mit einem Hammer sich verbreiten, sondern wenn sie gelebt wird. Und das ist jetzt der letzte Punkt. Der allerletzte Punkt, ich verspreche. Das ist der historische Beweis. So hat sich das Christentum ausgebreitet. Wenn wir in die ersten Jahrhunderte gucken, da wurden Christen verfolgt aufs Brutalste. Aber was herausstach, war ihre Hoffnung. Als die Pandemien das Römische Reich ergriffen, haben Römer die Kranken, die waren noch nicht mal tot, die waren nur infiziert, die haben die auf die Straße zum Sterben geworfen. Die Christen sind nicht aus den Städten geflohen. Sie sind hin und haben die Menschen genommen, weil die sagten, das ist nicht gut, das ist ein Ebenbild Gottes und diesem Ebenbild muss gedient werden, denn es ist für mehr bestimmt als einfach nur für den Tod. Ich kann nicht mit ansehen, dass dieses Geschöpf stirbt. Und wenn ich sterbe, dann wartet das Beste noch auf mich. Die Ernte wartet. Denn der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist wirklich auferstanden. Und dazu lade ich euch ein, dass ihr dieses Bekenntnis ganz neu, vielleicht auch nach dieser Predigt ganz neu, lebt. Und wir fangen an mit einem Bekenntnis, das wir singen. Ich bitte die Sänger nach vorne, dass wir miteinander dieses Bekenntnis singen. Denn wenn wir singen, bringen wir etwas in die Wirklichkeit hinein. Vielleicht in die Wirklichkeit zunächst in deinem Herzen. Und wir singen das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater. Und da steckt die Auferstehung mit drin. Und ich wünsche dir, dass dieses Bekenntnis, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, dich und dein Glauben unterwandert und durchdringt. Amen.